melden uns vom Abgrund. Nürnberg 1:2.
Das reicht aber nicht mehr, denn es ist vorbei.
Aber keines der letzten 6 Spiele gewonnen.
Rettet man sich in der Relegation und hält die Klasse.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Abschiedscast. Wir sind angekommen am 24. Spieltag und Zeichen und Wunder geschehen an diesem Spieltag. Aber was viel besser ist, wir sind wieder zu zweit hier. Also, was heißt zu zweit? Andreas war auch letzte Woche zu zweit mit Steffen hier. Aber ich bin wieder da. Hallo und Andreas ist auch hier.
Hi.
Ja,
Entschuldigung, ich bin kaputt. Ich habe heute lange gearbeitet. ja. Spannender Spieltag.
Ja, spannender Spieltag. Zuerst muss ich was einwerfen. Der TSV Ilshofen ist aufgestiegen. Aufstieg. Und wir marschieren vielleicht sogar durch in die dritte Liga. Also.
Ach, ja. Ich bin nicht mehr auf dem Laufenden.
Doch, ich habe dir gestern was geschickt, aber du hast nicht geantwortet.
Du hast mir gestern was geschickt.
Ich dachte, ich hätte gestern was geschickt.
Ja. Also ich möchte mir nur kurz noch zur letzten Folge was sagen. Und zwar, es hieß, dass ich ein bisschen verpeilt war. Ja, ich bin nicht gerade sehr kein Moderator. Ich bin nicht so wie Lasse, der geborene Moderator.
So würde ich das jetzt nicht formulieren.
Ich hoffe, es war trotzdem genießbar, die Sendung. Auch
danke. Ich fand sie gut.
Es ging ein bisschen lange. Also wir waren irgendwie beim halben Dings Skript und ich habe geguckt und habe gesehen, halbe Stunde und
ja. Upsala, da ist wohl was daneben gegangen. Naja.
Aber wir haben dafür nicht viel über den VfB geredet, obwohl 2 VfB-Fans anwesend waren.
Ja, das wird halt anders sein. Ja, VfB ist ein Thema, da reden wir später drüber, weil das heute habe ich richtig Lust, darüber zu reden. Wir reden zuerst über das Schlimmste, was dieses Wochenende in Deutschland, in der Bundesliga passiert ist. Ich habe mir...
Sport Leipzig?
Ja, nein. Ich habe mir Freitagabend 90 Minuten lang Augsburg gegen Bielefeld angeschaut. Und holy fuck, Alter. Nee. Augsburg gewinnt 1:0 gegen Bielefeld. Es gibt insgesamt im ganzen Spiel 2 Torschüsse. 2.
Das ist ja wundervoll.
Kennst du das? Das ist ja wundervoll vom...
Nein. Tatsächlich nicht.
Okay, die Geschichte muss ich erzählen, weil ich finde das übertrieben lustig. Ich schicke dir das Video später.
Okay.
Das war 2012 oder so, als Dortmund noch gut war. Dortmund führt 5:0 gegen Köln mit 17 Torschüssen und Köln hat keinen Torschuss.
Ah, und dann hat Köln diesen einen Torschuss und dann kommt alle der Kommentator komplett aus.
Ja, und der Kommentator, und das gibt's ja eigentlich. Und da ist Podolski, und das ist ja mal ein richtiger Torschuss. Das ist ja wundervoll. Ich finde das so, ich finde das wirklich unfassbar lustig.
Aber auch ein bisschen, schon ein bisschen Respekt gegenüber Köln so im Nachhinein. Vor allem, weil Dortmund halt so eine scheiß Mannschaft ist.
Ja, aber ich fand's lustig.
Ja.
Ja. Was nicht lustig war, war, dass ich mir den ganzen Abend dieses Spiel angeschaut habe am Samstag.
Was ich Freitagabend gemacht habe,
ein
Kumpel von mir, der hat während Corona geheiratet.
Oh.
Also wegen des Lockdowns. Und jetzt habe ich die Einladung bekommen zu der richtigen Hochzeit. Und wir haben das dann darauf angestoßen und das gefeiert. Und können wir nicht einfach darüber reden, statt über Augsburg gegen Bielefeld? Es gab Himbeerlücke. Ich liebe Himbeerlücke. Und das Schlimmste, ich durfte nicht fahren. Ich durfte nicht trinken, weil ich gefahren bin. Das hat mir so weh getan. Das ist die wahre Tragödie. Und nicht dieses Spiel. Darüber sollten wir reden.
Ja, okay. Also ich setze jetzt zum dritten Mal an. Ich saß also hier alleine auf meinem Sofa und habe mir dieses Spiel angetan. Und wenn ich das sehe... Dieses Spiel war Abstiegskampf. Also wirklich, es gibt kein Spiel, das mehr schreit, hallo, ich bin Abstiegskampf. 2 Torschüsse. Der beste Spieler auf dem Feld war Reece Oxford, der einfach nur alles weggetreten hat, was auf ihn zugelaufen ist. Aber darin war er relativ gut, okay, kann man schon so sagen. Und Caligiuri macht da irgendwie einen Ball zum Sieg rein. Und das sind tatsächlich Big Points im Abstiegskampf.
Ich hab gerade Expected Goals aufgemacht.
Alter. Und mach's nicht.
0,14 zu 0,3. Der nächstniedrige Wert ist Wolfsburg mit 0,41 und die haben 1-0 gewonnen. Beide Mannschaften waren aber so krach, du Scheiße.
Ja, ich sag ja, also.
Ich habe mir die Highlights angeschaut, aber Gott, also du hast dich echt geopfert, Alter.
Ja, ich habe mich geopfert.
Corona verändert deinen Menschen.
Ja. Weißt du, was schrecklich ist? Hm? Ich dürfte mich heute freitesten, aber ich bin immer noch positiv.
Ja. Das aber ist... mal positiv, das ist. Ja, das war bei mir auch tatsächlich so. Ich habe auch versucht, mich damals frei zu testen und war mal positiv. Und meine Mitbewohner haben sich darüber ein bisschen mehr aufgeregt als ich, weil ich dachte, geil, 3 Tage mehr Freizeit. Hm. Und die dachten sich, fuck, 3 Tage länger bei den Eltern.
Ja, ich werde mir jetzt einfach jeden Tag zur Teststelle gehen und sagen, bitte testen Sie mich, ich will hier raus.
Ab dem 10. Tag musst du dich nicht mehr testen.
Ah, ja, das sind noch, dann darf ich nächsten... Darf ich am Freitag wieder raus, theoretisch, ja.
Junge, so lange.
Mhm.
Warte, wann hast du deinen PCR-Test gehabt, deinen positiven?
Mittwoch.
Ach so, du bist Schüler, deswegen hast du 5 Tage.
Ja. So, machen wir weiter. Auch viele positive Tests gab es bei der Hertha diese Woche, ja. Da hat mal wieder der 5. Torwart auf dem Feld gestanden.
Echt? Und, ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also, ich habe mir das Radio angehört, aber irgendwie habe ich das nicht mitbekommen, dass Hertha schon wieder ein bisschen Probleme mit dem Hygienekonzept hatte.
Tatsächlich, letzte Woche hatten sie riesig Probleme damit. Da hatten sie, glaube ich, 12 Spieler oder so gefehlt.
Diese Röpke hat doch gespielt.
Ja, genau, der 5. Torwart.
Achso, ja, der hat ja auch schon letzte Woche gespielt.
Ja, und der spielt, dieser hat diese Woche wieder gespielt. Und dieses Spiel ist für mich in seiner Gesamtheit einfach so ein wunderschönes Zeichen für alles, was bei der Hertha schief läuft. Wirklich. Hertha geht 4-1 gegen Frankfurt-Baden. Und ich habe hier mehrere Punkte, die ich ansprechen will. Also zuerst, nach dem letzten Spiel hat man ja mehrfach gehört, Marcel Lottke, das ist so ein Torwarttalent, der ist so gut und jetzt geht der ablösefrei nach Dortmund. Also nach dem Spiel kann mir niemand mehr sagen, dass das ein großes Torwarttalent ist. Also, was der damit untergemacht hat, viel zu schüchtern beim Rauskommen, verursacht damit 2 Tore. Sieht auch sonst nicht gut aus. Allgemein Kommunikation letzte Woche noch seine Stärke gewesen, diese Woche auch gar nicht so stark dann drin gewesen. Also alles ein bisschen schwierig bei ihm gewesen. Natürlich, er ist nicht alleine schuld, aber er ist auf jeden Fall mitschuld an dem, was da jetzt am Wochenende passiert ist. Oder auch der neue Spieler Lee, komplett überfordert. Komplett.
Was ich nicht verstehe, ich meine, warum hat nicht Christensen gespielt? Ich meine, die haben doch teuer gekauft.
Ist der nicht Corona-positiv?
Der war auf der Bank.
Dann war er wahrscheinlich noch nicht richtig fit.
Weißt du, gegen Frankfurt, der Ersatz, so was von Frankfurt war?
Dian Dramay.
Nein.
Jens Kral. Fuck.
Und ja. Fun Fact: Jens Kral wurde bei der TSG Hoffenheim ausgebildet. Fun Fact Nummer 2: Jens Kral ist riesenprofitiv, weil er hat das Neckarstadion auf dem Arm. Fun Fact Nummer 3, seine Freundin ist eine richtig, richtig dicke, fette Querdeckerin.
Ja, das ist Fun Facts ohne Fun. Ja, genau, Lee ist komplett überfordert bei der Hertha, also ich weiß nicht, wie, also die Idee von Korkut, was Neues auszuprobieren, okay, aber dir muss doch auffallen, wenn ein Spieler so körperlich, geistig und technisch nicht auf der Höhe ist, um da anzufangen. Also, der hat mir fast schon leid getan. Der hat sich da einen abgerannt und... Sorry. Der hat sich da einen abgerannt in der Offensive. Aber da kam dann Frankfurt der Innenverteidiger, hat den einmal berührt und der ist 5 Meter durch die Luft geflogen, weil er halt einfach nicht auf der Höhe ist, um da mitzuspielen. Das war so symptomatisch für die Offensive. Und... was man dann wieder gesehen hat, zum Beispiel in Jovetic, der wirklich ein guter Fußballer ist, was er immer wieder zeigt, ist frustriert, mit wem er da auf dem Platz steht. Das siehst du dem wirklich an. Der will da irgendwelche schönen Pässe spielen, sieht da irgendwelche Lücken und seine Mitspieler sind da einfach blind für. Also, das ist wirklich nicht gut.
Weil dieser Lee, nicht dieser eine Transfer, den Hertha damals übel gefeiert hat, so von wegen, das ist jetzt der Königstransfer, der Heilsbringer.
Ich glaube, der ist erst im Winter gekommen.
Ja, meine ich ja. Und dann wurde ich jetzt irgendwie total als Heilbringer gefeiert.
Ich glaube, das war bei Schalke, weil die haben auch einen Lee gekauft.
Ja.
Weil die Schalke hatten so eine, also ich glaube, er hieß nicht Lee, aber haben auch einen aus der südkoreanischen Liga gekauft, der einen extrem starken linken Fuß hat, aber der Spieler hier hat ja gar nichts Starkes mitgebracht bisher.
Ja, kurz, ich habe mir gerade nochmal das noch mal die Highlights, ich wollte nochmal den Torjubel sehen von David Selke. Ich habe gerade die Highlights nochmal aufgemacht. Ich muss sagen, dieses gelb-blaue Logo gefällt mir richtig. Können die das nicht einfach festmachen? Also ich verstehe die Message dahinter, aber ich finde es viel geiler als das Rot-Weiße. So.
Ja, es sieht nicht schlecht aus. Ja, jedenfalls, Davy Selke schießt das 1:3 und jubelt, versucht die Fans mit ins Boot zu nehmen und freut sich über sein Tor, was wirklich nicht schlecht war. Und auf Twitter hat sich eine Welle an Häme und Spott über Davy Selke gelegt. Das habe ich nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Also, Hertha macht das 1:3. Davy Selke rudert mit den Armen, will die Fans auffordern und seine Mitspieler auf, da geht noch was. Und alle machen sich über ihn lustig.
Ja, du hast du. Tatsächlich, ich habe es nicht gerade nochmal angeguckt, weil ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe erst nur die Häme der Nacht so mitbekommen, deswegen habe ich es nochmal angeguckt. Oh, ey, du hast eigentlich voll recht. Also ich habe schon das Gefühl, dass er versucht, das Publikum und sein Team mitzuziehen. Ich meine, er hat jetzt nicht hier diesen irgend so einen fucking Drecks TikTok Fortnite Dance gemacht zum Torjubel.
Ja.
Was mir mittlerweile gang und gäbe ist, was auch einige machen in dieser Situation, aber er hat halt versucht, Mentalität zu zeigen. Ja. Selke, der Mentalitätsspieler.
Ja, also. Im Ernst, ich dachte, ja, der will das jetzt, der will da wieder rauskommen, aber naja, der Rest sah das nicht so. ja, und dann passiert direkt im Anschluss das 4:1 und dann Deckel zu, Affe tot, das war's.
Da dachte sich Frankfurt, so, das tun wir uns jetzt nicht an.
Aufholjagd, nee, das brauchen wir nicht. Ja, also kann man einfach sagen, ich kann den Hass gegenüber Selke da nicht verstehen, weil ich fand das komplett berechtigt, was er da gemacht hat. Ich hätte ähnlich reagiert, hätte auch versucht, die Mannschaft mitzunehmen, emotional und auch die Zuschauer, aber naja.
Es wär cooler gewesen, hätte den Ball genommen, auf den Mittelpunkt gelegt und hätte so dann dieses Let's Go, Let's Go gemacht. So.
Ja, aber Davy Selke ist ein sehr emotionales Spieler, das hat er ja schon mehrfach gezeigt. Also ich. Da sehe ich jetzt nicht das Problem. Was ich sehr lustig fand, am Samstag, einer der schwächsten Spieler auf dem Platz war unser trojanisches Pferd in Berlin. Mark Oliver Kempf.
Kempfi.
Der Kempfi. Der schwäbische Junge. Nein, er kommt aus Baden.
Frankfurt tatsächlich.
Aber ist Frankfurt? Ich
er
weiß ist
in Frankfurt, er wurde bei Eintracht Frankfurt ausgebildet. Und ist dann nach Freiburg gewechselt. Ich tue nochmal googeln, nicht, dass ich.
Ja, also ich weiß, dass er von Freiburg zu uns gekommen ist. Ablösefrei.
Also er ist in Lich geboren. Lich liegt in Hungen. Mittelhessen. Ha, bei Gießen.
Ja, Hessen. Okay. Ja, war auf jeden Fall sehr schwach, der Junge. Aber er nimmt sich dann auch raus, ein Interview zu geben, in dem sich Mark Oliver Kempf über die Fans beschwert. Hast du es gesehen?
Ja, also, ja, ich habe. Das ist Berlin, wa? ich möchte jetzt wirklich nichts Böses über Hertha-Fans reden. Ich meine, ich mag Hertha, ich mag die Fans, ich habe coole Leute auf Twitter kennengelernt und, warte mal kurz. Okay, aber ich Hertha. Zuschauer im Stadion sind jetzt nicht die Emotionskanonen. Vor allem in diesem großen Stadion kommt es halt auch nicht so gut rüber. Plus die Laufbahn. während er vorher in Stuttgart gespielt hat, im Neckarstadion, wo wir einer der emotionalsten und leidenschaftlichsten Zuschauer und Ultras haben. Ich meine, dieser Wechsel von Stuttgart nach Berlin, damit hätte auch ein Stück weit rechnen können, dass er jetzt nicht hier die lautstark singende Cannstatter Kommando hinter sich hat, sondern Spandauer Ultras hinter sich hat. Und ja, ich will wirklich nichts Böses gegen Hertha-Fans sagen, aber ich habe jetzt nie Hertha-Fans als so die im Stadion nicht dieses Leidenschaftliche, nicht dieses Emotionale, dieses Kämpferische mitbekommen. Also man hört sie auch nicht im Fernsehen, was halt auch wiederum da liegt, dass das Stadion so groß ist, plus die Laufbahn, das heißt, die Fans sind nur ein Stück weit weg. Also frage ich mich, was hast du erwartet, Bro?
Ja, das war tatsächlich auch meine erste Reaktion, als ich das gelesen habe. Kempfi hat da, glaube ich, einfach sich zu sehr an das gewöhnt, was in Stuttgart ist. Und man muss einfach sagen, was da in Stuttgart jede Woche abgerissen wird mit den Fans, ist einfach wirklich stark. Und das sage ich auch, weil ich Stuttgart-Fan bin.
Ich finde schon, dass man, also du hast so ein paar Teams, wo du übel leidenschaftliche Fans, laute Fans hast. Das ist Frankfurt, das ist Stuttgart, das ist Dortmund.
Bochum.
Ja.
Union. Ich mag Union nicht so arg, aber Union-Fans sind geisteskrank gut.
Ja, natürlich. Du hast ja halt dieses Emotion. Und dann hast du halt eher diese, die, wo viele Zuschauer, die mal ein gutes Ausgang für das Stadion haben, aber jetzt nicht die Stimmung rüberbringen können, so wie Freiburg, wie Bielefeld. Das ist völlig
okay. Also Bielefeld hat eigentlich auch ganz okay Stimmung.
Ich weiß nicht, ob das so richtig mit wahrgenommen. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn man jetzt sich rund um die Uhr hört, Bielefeld oder Stuttgart. Ich verstehe das schon vollkommen okay, nicht so ein emotionalisiertes Stadion zu haben, weil das halt schnell zu Unruhe bringt, was man in Stuttgart halt auch immer wieder mitbekommt, dass da gepfiffen wird bei einem fucking Pass zum Torwart. Und wo ich mich immer frage, haben es die Leute nicht geblickt, dass ein Torwart mittlerweile eine Rolle im Spielaufbau spielt und die trotzdem immer noch den fucking Torwart auspfeifen, wenn der Ball zu dem kommt. Ich meine, gegen Union Berlin, ich weiß noch genau, wo wir dieses Tor in der allerletzten Minute geschossen haben. Da wurde das Spiel auch über den Torwart aufgebaut und das ganze Stadion hat gepfiffen. Entschuldigung.
Wir sind irgendwie vom Thema weg. Ja, ich glaube, dass sein Hauptpunkt, über den er sich beschwert hat, war, dass halt Menschen Absteiger gerufen haben. Darüber hat er sich aufgeregt.
Ja. Wobei, vielleicht kann es auch sein, dass das die Frankfurter waren.
Ja, das könnte tatsächlich auch gewesen sein, aber das hat er nicht gemerkt wahrscheinlich. Ja, allgemein, ich verstehe nicht, wieso Bobic nicht handelt. Mit dem Trainer kannst du so nicht weitermachen. Die Mannschaft ist verunsichert, die Mannschaft hat kein Konzept, die Mannschaft spielt schlecht.
Ja, vielleicht ist die Mannschaft auch einfach nicht gut und nicht gut zusammengestellt. Ich meine, Typhoon Korkut ist ein guter
Trainer. Typhoon Korkut ist ein guter Trainer. Okay. Ja, genau. Ja. Mach mal weiter.
Er hat schon eine gewisse Daseinsberechtigung. Er ist bekannt dafür, eine Mannschaft zu stabilisieren, aber wenn die Mannschaft nicht gut ist, dann ist sie nicht gut. Und das ist dann, die Pipokal-Auslosung gerade gewesen. Leipzig gegen Union Berlin, also eine Scheißmannschaft, wird auf jeden Fall im Finale stehen. Ich komm so ab. Anyway, das ist halt auch, Bobic muss sich halt auch hinterfragen, wenn er den Trainer entlässt, dann werden auch langsam die Fragen Richtung sportliche Führung laut. Weil das ist halt Bobic erster Trainer so, den er einstellt und du hast als Trainer, wenn du als Trainer schon als Sportdirektor deinen ersten Trainer so in den Sand setzt, dann plus keine gute Mannschaft zusammenstellst, ich meine.
Ich glaube, die Mannschaft, also das, was Bobic gemacht hat, fand ich gar nicht so schlecht an der Mannschaft in Berlin. Der hat so Leute wie Jovetic ablösefrei geholt hat, Kempf, das sind eigentlich Transfers, wo du denkst, ja, das ist schon, das kann man schon so machen. Aber das größere Problem ist einfach, dass er da mit Paul Dardai reingegangen ist Und Paul Dardai ist eigentlich schon so ein Trainer wie Typhoon Korkut. Also das sind beides so Leute, ja, mit denen versuchst du dich auf Platz 10 zu mauern. Und vorne hilft der liebe Gott. Aber der Wechsel von dem einen auf den anderen habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Und
Vielleicht, also ich
das,
kann mir gut vorstellen, dass vielleicht Antekovic wiederkommt.
nee, nie im Leben. Nie im Leben. Das Problem ist, glaube ich, dass Korkut sowieso nur Vertrag bis Saisonende hat. Und Bobic versucht das, glaube ich, jetzt auszusitzen mit Augen zu und durch. Also, weil er will sich das jetzt nicht eingestehen. Jeder
Er kann
weiß.
sich das eingestehen. Du musst dir jetzt vorstellen, wie gesagt, Sportdirektoren und auch so Sportverantwortliche sind unglaublich eitel. Du hast nicht diese Fehlerkultur, dass du sagst, okay, dieser Trainer war ein Fehler, den hätten wir früher entlassen müssen. Nein, das war deine Entscheidung einzustellen, das heißt, du wirst so lange wie möglich an ihm festhalten, bis es nicht mehr geht. Das war doch genauso bei Kocott in Stuttgart. Der war auch viel zu lange Trainer geblieben, weil Reschke ihn hat geholt hat. Während der Vorgänger von Korkut, Hannes Wolf, gleich bei der ersten Krise sofort abgesägt wurde, weil es einfach nicht Reschkes Trainer war damals. Und das ist so. Du darfst nicht vergessen, wie eitel die sind. Und natürlich auch sich beweisen müssen und wollen.
Ja.
Ich meine, das kennst du bestimmt selber aus dem FM, wenn du einen Spieler gekauft hast und ihn einsetzt und der Scheiße spielt, dann wirst du eher ihn noch weiterspielen, noch weitere Chancen geben, als ein Spieler, der davor da war.
Okay, wenn wir jetzt gerade beim FM sind. Ich habe einen Spieler und ich liebe ihn über alles, weil im FM 21 hat er mir 700 Tore gegen mich gedrückt jedes Mal. Und jetzt habe ich ihn endlich bekommen im FM 22 und ich stelle ihn bei mir im Sturm und er hat jetzt in zwei Saisons hat er 5 Tore geschossen. Und ich werde ihn nicht aus meinem Sturm rausstellen. Das ist mir scheißegal, egal was jetzt passiert. Aber ich, ja.
Ja.
Ja, das.
Apropos, jetzt, wo wir gerade übrigens bei der Hertha geredet haben, ich habe ja in Griechenland mit meinem Lieblingsverein Safe und weißt du, wie meine Außenverteidiger heißen? Meine beiden?
Sosa und.
Nein, Sosa wollte ich holen, Sosa wollte
Das
nicht.
hast du erzählt.
Aber Sosa wollte zu viel Geld haben. Rechts ist es tatsächlich Lukas Glünter, der im Champions-Achtelfinale 2 Tore vorbereitet hat. Und links habe ich mir Maximilian Mittelstädt geholt.
Junge, was machst du da?
Ich wusste nicht, dass er bei Hertha war. Der ist bei Leverkusen und der ist ein Top-Talent, also laut meinem besten Scout. Und ich habe ihn jetzt geholt, so als Rotationsspieler für die Liga, während mein Stammspieler halt eher mehr in den Champions League spielt.
Ja.
Übrigens, Hertha, ich habe einfach eine Hertha Außenverteidiger. Komm, also bitte. Ich bin ein, das ist so ein Meme, Alter.
Genug über Hertha
Ja,
geredet.
genau.
Nächstes Spiel, das man schnell abhandeln kann, Bochum gegen Fürth. Bochum gewinnt 2-1. Fürth hat Glück mit dem Tor. Ich freue mich sehr, dass Leitsch das Tor macht nach seinem Fehler im Pokal. Alles in allem sehr verdienter Sieg für Bochum, weil Fürth wirklich diesmal
Ja,
schlecht war. Bochum,
da
ja.
wurden sie regelrecht vorgeführt.
Genau. Oh Gott. Bochum hat jetzt 32 Punkte nach 24 Spieltagen. Ist Bochum jetzt sicher?
Ja, ich denke tatsächlich, Bochum könnte jetzt jedes Spiel verlieren. Wirklich jedes Spiel, diese restlichen 9 Spiele. Sie würden trotzdem nicht abstellen. Ich denke, 32 Punkte werden reichen.
Ja, ich denke auch. Also,
Das sind 10 Punkte für uns.
ja, das, genau das meine ich. Das sind 10 Punkte. Also, man sagt ja immer so, du kannst im Tabellenmittelfeld, kannst du einen Punkt pro Spieltag aufholen. Wir sind im Abstiegskampf. Da holt niemand in 10 Spieltagen 10 Punkte auf dich auf. Nie im Leben. Deswegen, Bochum, es war eine schöne Reise. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder.
Oder auch nicht.
Wir sehen uns nächstes Jahr wieder.
Ja, im Sinne von, dass wir gegen die spielen. Aber ja, ich hoffe, die Klasse zahlen, wenn ich nach Bochum komme und dann tief im
Ja,
Westen
ich will da auch
gewinnen.
hin, nur um das zu sehen.
Ja. Ich will, und deswegen will ich auch mal, dass die Hertha die Klasse hält, eigentlich, damit ich auch nur nach Hause singen kann. Aber ich kann auch mal nach Berlin fahren und meinen Freund Olli besuchen. Und zusammen mit ihm dann gegen die Stadion der alten Försterei pinkeln.
Okay, das klingt auch nach einem Plan, dem man nachgehen kann. Und du weißt, was jetzt kommt. Ja.
Das
Ja.
tolle Spiel.
Ja.
Unsere VfB.
Stuttgart!
VfB! Ich möchte kurz eine lustige, eine traurige Geschichte erzählen zu diesem Spiel.
Okay.
Also, bevor, keine Ahnung wann, genau als der Vorverkauf für Dauerkartenbesitzer angefangen hat, habe ich mir ein Ticket gekauft für dieses Spiel. Und ich habe halt allen weiß gemacht, hey, ich habe ein Ticket. Ich habe im Block 34, ich habe ein Ticket. Jetzt gestern, Spur vorwärts, gestern, ich habe gestern gearbeitet, 6 Stunden lang. Ich arbeite ja gegenüber vom Stadion, mehr oder weniger. Also bin ich dann Feierabend um 5, bin zum Auto, habe mein Pulli geholt. Ich habe davon einen Döner bei einem Kumpel bestellt, der mir dann mitgebracht hat. Und ja, die Twitter-Gemeinde trifft sich ja immer vor dem Spiel. Also bin ich dorthin gegangen und auf dem Weg wollte ich mein Ticket aufrufen. Ich habe diese Karten-App auf dem Handy, mach's auf, such das Ticket, ich da. Denke ich, okay, ich habe es noch nicht hochgeladen. Runtergeladen. Schreibe ich meine E-Mails, scroll ich durch und ich finde die E-Mail nicht. Gehe ich auf VfB.de, log mich ein, suche nach dem Ticket und ich finde kein Ticket. Und ja, dann ist es mir eingefallen, ich habe das Ticket nicht gekauft. Und zwar, ich hatte das in meinen Warenkorb getan, aber dann habe ich mir gedacht, Moment mal, ich schaue mal, ob überhaupt jemand kommt, den ich kenne, weil ich möchte nicht alleine gehen. Und dann habe ich vergessen, das Ticket dann doch mal zu kaufen. Also stand ich vom Stadion mit Fanutensilien bereit in die Stadion zu gehen. Ich hatte einfach kein Ticket. Also ich habe vor dem Stadion nach einem Ticket gesucht. Ich habe keins gefunden.
Das tut, es tut mir weh.
Das ist wirklich bitter. Also das, oh, ich habe mich so gefreut und wenn ich so das Spiel sehe, ich wäre so gerne im Stadion gewesen.
Das Ding ist, du weißt doch, dass ich bei quasi jedem Heimspiel bin.
Du
Wie?
warst da gar nicht. Du warst da, glaube ich, schon krank. Und du gehst ja immer mit deinem Vater.
Ich war einmal mit meinem Vater und die letzten 4 Mal war ich mit meinen Freunden, also mit den VfB-Twitter-Leuten.
Ich wollte gerade. Ich wollte gerade. Ja, egal.
Wolltest du gerade fragen, welche Freunde?
Ja.
Gut, das war die heutige Folge. Wir sehen uns nächste Woche ohne Andreas.
Ja,
So, kommen wir zum Spiel. Der V.
ich wollte noch
Ja?
eine Geschichte erzählen, aber ich habe sie komplett vergessen. Aber ja, jetzt reden wir über das Spiel.
Genau, das Spiel. Der VfB liegt sehr schnell 2-0 hinten durch zwei Chancen von Gladbach, die beide reingehen, in denen Florian Müller nicht aussieht wie ein junger Gott. Genau wie die VfB-Offensive in der ersten Halbzeit nicht aussieht wie ein junger Gott, sondern eher so wie so ein Gott, der durchaus was kann, aber dann halt am Ende immer Angst hat. Das ist war ein Problem. Also, die erste Halbzeit dominiert Stuttgart eigentlich komplett, aber schaffen es nicht, ein Tor zu machen. Thiago Tomás mit einer riesigen Chance, aber.
Und ja, und ausgerechnet an dem Tag hat Sommer einen guten Tag, ey.
Ja,
Habe ich
to
mir
Sommer war
gedacht.
richtig gut.
Kann man sich an Sommer holen? Immer ein Schweizer wieder am Tor. Wieso ist der eigentlich bei Dortmund?
Die haben schon drei Schweizer. Was sollen die mit dem vierten Schweizer?
Ja, alle guten Dinge. Ja, kann die Quartett spielen.
Ja.
Schweizer Quartett.
Torwartquartett.
Ich möchte die sehen, wie die diese Ricola-Werbung nachmachen. Wer hat's
Ricola.
erfunden?
Ja, Gladbach macht im gesamten Spielverlauf aus drei Torchancen zwei Tore. Der VfB hat 19 Chancen und Schüsse und macht daraus drei Tore. Das sagt schon alles. Aber man kann sagen, es war eine absolute Willensleistung von VfB. Taktisch super ausgerichtet, weil ich habe mit meinem Bruder diskutiert und er meinte, es hilft alles nichts, wir brauchen einen neuen Trainer, wir brauchen neue Impulse. Ich habe gesagt, der Trainer ist nicht das Problem. Das Problem ist die verunsicherte Mannschaft. Wir brauchen einen Sieg und dann löppt das Ding. Der Trainer richtet das immer wieder gut aus, was sie machen sollen. Aber wenn die Spieler dann halt individuelle Fehler machen, kann der Trainer wenig für. Und das hat sich hier wieder gezeigt. Weil beide Gegentore basieren einfach darauf, dass einzelne Spieler nicht gut aussehen.
Ja, also beim 2-0 fand ich jetzt nicht, dass dass jetzt mein Flo Müller die Schuld gibt, nämlich dass der
Beim
ja schon scharf gepasst hat, Ball und war auch ein bisschen Pech, dass der halt dann gegen von den Abprall ins Tori rutscht. Bei anderen Aktionen wäre er dabei vielleicht nach draußen gegangen oder ins Aus. Ja, das 1-0, ja, da gebe ich dir die recht, da hat er schon eine gewisse Schuld.
Ja, also ich sage auch nicht, dass Flo Müller alleine schuld ist. Beim 2-0 sehe ich eher die Abwehr ein bisschen in der Schuld, weil die sich da sehr übertöbeln lässt. Mhm. Aber ich finde, Flo Müller sieht halt einfach bei dem Tor doof aus, weil er halt am kurzen Eck überwunden wird. Und kurzes Eck sieht immer scheiße aus wie ein Keeper.
Ja.
Also da kann ein Keeper machen, was er will. Wenn er durchs kurze Eck geht, das ist immer doof. Ja. Aber ist auch nicht, also ist wirklich nicht alleine schuld an den Toren. Ganz sicher nicht. Und ich hatte es schon angesprochen. Bisschen zum Verzweifeln gebracht hat mich Thiago Tomás. Unglaublich guter Spieler. Wirklich. Unglaublich guter Spieler. Angriffsstark, dribbelstark, mental stark, ausdauernd. Bringt jeden Gegner zum Verzweifeln, gegen den er bis jetzt gespielt hat. Außer den Torwart. Den Torwart bringt er nicht zum Verzweifeln, weil seine Abschrittlüsse wirklich sehr zentral kommen. Er hat aus meiner Sicht er 200%ige und das ist mir in der Zusammenfassung aufgefallen. Tomás macht die Augen zu, bevor er schießt. Bei beiden Abschlüssen.
Ja, es gibt halt Grund, dass sie ihn Spotting ausgeliehen hat und nicht selber einsetzt.
Ja, also er schließt vor beiden Abschlüssen deutlich davor die Augen und natürlich wird das dann nichts. Wenn ich nicht sehe, wo ich hinschieße, schieße ich auch mittig auf den Keeper.
Ja.
Also.
Ich möchte gerne noch was einwerfen. Also ja, klar, du hast recht, was Thomas angeht.
Ich finde ihn toll.
Ich finde ihn auch toll. Aber er muss halt Abschluss stärker werden, obviously. Wie jeder VfB-Spieler. Ist vielleicht so eine VfB-Krankheit. Ist ein Stuttgarter luftig Feinstaub. So. Er muss halt mit dem Maultäschle essen.
Ja, genau. Dann wird er auch groß und stark.
Ja. Ich möchte auch eine Sache aber sagen, zu Thomas auch allgemein. Ist dir aufgefallen, wie aggressiv Stuttgart gepresst hat? Wie Endo ist teilweise auf einer Höhe mit Sascha gewesen.
Ja, also.
Ich dachte immer, das wäre Thomas, aber dann ist mir aufgefallen, in der Mitte fehlt jemand. Da habe ich es mir aufgefallen, dass Endo ist. Und überhaupt zu pressen als Mittelfeldspieler, als in diesem Bereich ständig diese Laufleistung zu bringen. Und das macht er seit gefühlt eineinhalb Jahren und er spielt jede verdammte Woche. Ob es in der Bundesliga ist, im Pokal ist, in der Olympia-Nationalmannschaft. Und er läuft und läuft. Ich liebe diesen Jungen. Ich will seine Augen küssen. Er ist eine Identifikationsfigur für den VfB geworden. Oh, Riesenrespekt. Ich liebe dich, Endo. Ich werde mein Kind Endo nennen. Damit am Ende Endokrinologie studiert.
Okay. Ja. Ich habe noch einen Punkt gefunden, der mir wieder aufgefallen ist. Ich weiß es nicht, habe ich es schon nach dem Bochum-Spiel angesprochen? Borna Sosa und Chris Führig, die Seite.
Ja.
Halbzeit 1 war wieder das gleiche Problem wie gegen die Bochum in der ersten Halbzeit. Borna Sosa und Chris Führig sind beide an der Linie geklebt und haben beide das Gleiche versucht. Chris Führig, aber ja.
Also ich finde eher, dass Führig eher so der inverse Flügelspieler war.
Ja, in Halbzeit 2.
Immer mit nach innen gezogen ist und Sosa.
Ja.
Auch zu Sosa. Ey, ich liebe ihn. Ich liebe ihn genauso wie Ente, was der sich entwickelt hat, defensiv stabil geworden ist. Der Typ, ich schäme mich so sehr, dass ich damals ihn verkaufen wollte. Ich habe gesagt, dass er wegnehmen soll. Was der für eine Entwicklung hat, wie der gekämpft hat, auch beim entscheidenden Dreizeit, wie er sich dann nochmal durchgesetzt hat, durch die Verteidiger nochmal.
Ja.
Und alles ging über Sosa, immer über links. Ich meine, okay, Mavropanos auf rechts hat auch immer wieder gute Bälle geliefert, aber
Sosa. Kein Vergleich zu Sosa. Nee, aber lass mich mal meinen Take zu Ende machen. Du musst Führig weiter wegstellen von Sosa. Weil Führig hat immer, wenn Führig den Ball nicht hatte, hat er meist in der ersten Halbzeit, ist er nach links außen gegangen. Und das hat Sosa in Halbzeit 1 viel Raum genommen. Weil wenn da jemand schon steht, dann steht da auch ein Gegenspieler. Und dann kann Sosa nicht an seinem Gegenspieler vorbei und flanken. Und es hat schon, glaube ich, nach 30 Minuten oder 25 Minuten ist Führig schon weiter in die Mitte. Dann Halbzeit 2 ist er viel, viel weiter in die Mitte dann immer mit dem Ball und ohne Ball. Und das war wichtig, weil Sosa und Führig auf einer Seite ist irgendwie zu viel, weil die behindern sich gegenseitig da. Das sind beides eher Spieler, die ein bisschen Raum brauchen.
Ja, ich verstehe deinen Punkt, was du meinst, aber ich fand eher nicht, dass sie sich eher mehr ergänzt haben. Aber ich würde gern, kennst du das das kannst du wahrscheinlich auch von der Band, wo du diese Durchschnittsposition siehst von den Spielern, ob sie vielleicht ziemlich nah waren. Aber ich fand eigentlich, dass sie sich relativ gut ergänzt haben. Und eher die rechte Seite so komplett blass haben aussehen lassen, wo Mamouche kein Endeffekt kein Faktor war gefühlt.
Ja,
der
Mamouche
hat 100%ig mehr vergeben.
Ich habe nur bis, ich habe erste Halbzeit, habe ich die letzten 15 Minuten nicht ganz sehen können. Da habe ich gegessen. Ja, und was ich auch noch herausheben will, Hiroki Ito hat wieder seine Pässe gebracht. Hiroki.
Der hat einen richtig guten Pass
gespielt. Der hatte 2-3 richtig krasse Pässe. Da war ich wieder so, Selbstbewusstsein kommt wieder, die Leute vertrauen wieder auf ihre Stärken und das hat man gemerkt, weil das war extrem wichtig.
Ja. Mir hat er auch richtig, mir hat er auch sehr gefallen im Allgemeinen. Einer der Gründe, warum Stuttgart Kempf so als trojanisches Pferd zu Hertha schicken konnte, war einfach Hiroki Ito. Und wie man
Fußballgott.
Und jetzt mal Butter bei die Fische hier. Liebe Mislintat, Kritiker. Fagir war vielleicht ein Fehlkauf. Vielleicht auch Bejas. Bejas, der nicht mein Kauf war, sondern gut ablösefrei gekommen ist. Aber dafür haben wir mit Hiroki Ito, mit Endo, allein die beiden so unglaublich talentierte Spieler für nichts herbekommen, die uns wahrscheinlich vielleicht noch die Klasse retten werden. Und
Sasa Kalajdzic hat 1,5 Millionen Euro gekostet.
Ja.
Das Case closed, wir reden nicht mehr. Also
6 Millionen und der wird
vielleicht Millionen. Mindestens
30 sein. Und sieh das, ich liebe den Kerl.
Ich auch.
Ich liebe alle beim
VfB. Ich auch.
Der wird vielleicht sogar beim Abstiegsfall bleiben. Also das ist schon, weil er einfach die Mannschaft, weil er sich hier so wohl fühlt und was zurückgehen will. Und ich finde, das ist es halt, was man bei Mislintat jetzt auch nicht vergessen darf. Natürlich, nicht jeder Spieler, den er kauft, wird sich durchsetzen. Das ist normal, wenn du auf junge Spieler setzt, weil Talentevaluierung so schwierig ist, so viele Faktoren beinhaltet, die man nicht beeinflussen kann, die man nicht kommen sehen kann. Ich meine, du kannst ja wenn du Messi mit 16 nach Stuttgart holst und er sich in Stuttgart nicht wohlfühlt, dann wird aus Messi nicht Messi, sondern Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Also, nee Spaß. Sondern er wird halt mehr so dieser, ach, wie hieß der nochmal? Von dem, der Kiwi, nein, Pablo Maffeo, er wird wie Pablo Maffeo. So.
Ja.
Das ist sowas.
Weiß ich nicht.
Ja, egal. Das will ich damit sagen. Und ich finde, Hiroki Ito ist einfach Beweis dafür, wie unglaublich stark Mislintat.
Ich würde gerne über diese Mislintat-Sache würde ich nach der Saison nochmal reden. Weil sehr viel basiert jetzt auch einmal drauf, ob wir drin bleiben oder nicht. Ja. Weil,
und ich finde, auf jeden Fall, man sollte diesen Weg weitergehen. Selbst wenn wir absteigen, würde ich auf Mislintat weiter als Sportdirektor setzen.
Ja.
Tatsächlich. Weil einfach, ich muss noch bei dem Punkt sein, weil es zeigt einfach, dass der VfB Probleme mit den Verletzungen hat. Und dass eine Statistik, die ich jetzt letzte Woche ausgesucht habe, war, dass der VfB wenn die Spieler in der 75. Minute zu Ende wären, wäre der VfB, ich glaube, auf Platz 13 bis vor dem Spiel gegen Gladbach. Und es zeigt einfach, die letzte Viertelstunde ist meistens die Trainerstunde. Wenn du wechselst, wenn du neue Spieler bringst, wenn du taktische Veränderungen machst. Und das ist beim VfB halt nicht möglich, weil sich in den letzten Spielen allein gegen, ach, den haben wir jetzt letztens gespielt, gegen diese Tricks-TSGler, die mussten wir dreimal verletzungsbedingt wechseln. Und da bist du als Trainer halt auch ein Stück weit eingeschränkt. Und das zeigt halt einfach nur. Und schaut euch die Spiele an, die letzten drei Spiele, seit dem Leverkusen-Spiel, war das eigentlich keine sportliche Krise mehr, das war eine Ergebniskrise. Und deswegen ist Pellegrino der Materazzo der Richtige, deswegen ist Mislintat der Richtige, deswegen ist Klaus Vogt der Richtige. Hitzelsberger wäre auch der Richtige, aber er will lieber gehen, weil er eine beleidigte Leberwurst ist.
Ja. Ich würde gerne noch über Gladbach reden.
Ich habe dazu auch noch einen Fun Fact zu Gladbach.
Okay, gleich. Klatsch, klatsch, klatsch.
Okay.
Okay, ich sammle mich kurz. Gladbach rutscht tief rein. Verdiente Niederlage. Auf jeden Fall sehr verdiente Niederlage. Gladbach hat jetzt 27 Punkte. Das sind noch 4 Punkte bis zum Relegationsplatz. Also das ist nicht viel. Und was man vor allem bei Gladbach gemerkt hat, die Spieler haben sich nach dem Spiel wieder beschwert. Christoph Kramer und Jan Sommer waren so unzufrieden mit dem, was der Trainer vorgegeben hat. Vor allem Jan Sommer hat das Recht, sich zu beschweren, weil er hat so gut gespielt. Jan Sommer immer noch Top 3 Torhüter der Bundesliga. Ich bleib dabei. Also was heißt, ich bleib dabei? Ich gehe da wieder hin. Bei Jan Sommer ist meine Meinung immer zwischen Top 3 Torhüter und overrated, weil er klein ist. Aber er hat wieder gezeigt, wieso er so gut ist.
Ist er vor oder hinter Sven Ulreich?
Ganz knapp davor, ganz knapp.
Okay.
Bei Gladbach fehlt es an allem. An einem guten Trainer, an motivierten Spielern, an Leidenschaft, wirklich an allem. Das 3-2 kann nur passieren, weil Thuram da einfach aufhört zu verteidigen. Der hört einfach auf, der macht nichts mehr. Rückraum ist außerdem Lava für Gladbach-Spieler, habe ich das Gefühl. Da wurde grundsätzlich nicht verteidigt.
Das ist ein Tweet von Tobias Escher
gegeben. Ja, ich fand's so lustig. Da wurde gar nicht verteidigt. Gladbach hat ein Problem. Vor allem, weil ich habe gerade eben während der Aufnahme, hat der Sportdirektor noch gesagt, wir halten an diesem Trainer fest. Und das ist ein Problem. Das könnte ein riesiges Problem geben.
Ja, und ich verstehe auch nicht, wieso der Sportdirektor ihn nicht entlässt. Ich meine, es ist nicht sein Trainer. Also jetzt zurück zu dem Punkt, dass zum Beispiel Max Eber wahrscheinlich an Hütter gehalten hätte, länger gehalten hätte, weil er halt, sein Trainer ist, weil er 7 Millionen auf den Tisch gelegt hat. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht in allen Punkten zu Gladbach. Das war sehr erschreckend. Ich meine, Gladbach hat zwar nur geführt, aber es war unverdient, es war mega unverdient. Und sehr glücklich. Gladbach war nie wirklich gefährlich. Zu meinem Fun Fact: Wie viel Expected Goals hat Gladbach ab der 70. Minute produziert?
0,2?
0.
0! Ach ja, Mensch, die haben sich ja richtig gewehrt gegen die Niederlage.
Ja, 0. Und wo wir finden, mal, dass Stuttgart die schlechteste Mannschaft in der letzten Viertelstunde ist. Die schlechteste Mannschaft in der letzten Viertelstunde, du kriegst nicht einen Schuss aufs Tor. Nicht mal nicht einen Schuss Richtung Tor. Und das ist ein Armutszeugnis. Allgemein, Bielefeld, Gladbach spielt nicht gut. Und ich hab Sympathien für Gladbach. Deswegen mache ich mir Sorgen um dieses Team. Lasse wird sich mich nicht wahrscheinlich mehr daran erinnern. Gladbach war in den Nullerjahren ein Fahrstuhlmannschaft, wie der VfB gerade ist. Und Gladbach, ich finde den Weg allgemein sehr, sehr kritisch. Ich finde, im Wirkus muss sich das beweisen. Und ich habe Angst um Gladbach und ich muss schon sagen, dass sie sich jetzt langsam auch zum Handel gezwungen werden, weil das geht halt jetzt langsam nicht. Und sie gehen in Richtung Abstieg mit großen 7-Meilen-Schritten. Keine Ahnung. Und dass sie jetzt den Trainer nicht fallen, ist halt ein Armutszeugnis. Weil dieses Spiel war ein Armutszeugnis. Und ich sag dir, die hatten Glück, dass das Spiel 3-2. Die hatten Glück oder sie sollten sich darüber aufregen, dass das Spiel gerade mal 3-2 ausgegangen ist. Weil dann kannst du es verkaufen wie, wir haben 2-0 geführt, wir müssen dann besser die Führung verteidigen. Nein, Bullshit.
Ihr wart einfach scheiße.
Die hätten genauso gut dieses Spiel 5-1 verlieren können. Seien wir mal ehrlich. Und ich meine das nicht im Sinne, nicht weil ich VfB-Fan bin.
Ja, also ich meine, die hätten ganz locker das Spiel 5-1 zu verlieren können. Wenn der VfB seine 100%igen macht, da war ja noch viel mehr.
Weißt du noch, erinnerst du mich noch an letztes Jahr, dieses 5-1 gegen Schalke, daran hat es mich erinnert. Stuttgart hat nicht, okay, Stuttgart hat gut gespielt gegen Gladbach, aber sie haben nicht, es war nicht schwer, die haben sich durchkombiniert, wie als wären würden die, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ich muss kurz
So, da, Da ist kurz was umgefallen bei Andreas. Ja, ich überbrücke das einfach so lang. Ja, Gladbach muss aufpassen, weil wir haben das schon mal vor längerer Zeit diskutiert. 7,5 Millionen für einen Trainer zahlen war vielleicht zu viel Geld, weil man sich damit selber sehr viel Handlungsspielraum kaputt gemacht hat. Und da muss man einfach aufpassen, dass man da jetzt nicht absteigt. Und die Gefahr sehe ich inzwischen sehr deutlich bei Gladbach vorschweben. Für den VfB würde ich als Ausblick geben, dass wir eindeutig jetzt eine Chance haben, drin zu bleiben. Es liegt jetzt in unserer Hand. Wir haben Spiele gegen Augsburg, Bielefeld. Da muss man gewinnen. Da kann man gewinnen mit dem, wie man gespielt hat am Wochenende. Und da wird man gewinnen. Ich bin überzeugt. Das war es heute mit dem normalen Teil. Und ich würde sagen, wir gehen zu unserem Abstiegskummerkasten. Ja, der Abstiegskummerkasten ist dieses Mal wieder relativ voll. Wir bedanken uns natürlich für alle, die mal wieder was geschrieben haben. Wir haben zwei Fragen zur zweiten Liga, dann fange ich mit denen an, solange Andreas weg ist. Martin S04 fragt: Wird Schalke unter einem neuen Trainer noch Chancen auf einen Abstiegsplatz? Auf einen Aufstiegsplatz haben, und wenn ja, mit welchem Trainer? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil die Frage ist, was für ein Trainer kann sich Schalke leisten? Weil es gibt Trainer, die Schalke jetzt natürlich hochbringen würden. Also, was ich gelesen habe, Marcelo Bielsa oder Daniel Farke. Und da muss ich sagen, sorry Jungs, aber ihr kriegt auf gar keinen Fall einen Bielsa, und auch einen Farke kann ich mir nicht vorstellen. Der hat ganz andere Angebote. Was ich mir durchaus vorstellen könnte, ist, dass Schalke sich einen Markus Gisdol holt. Und mit diesem sehr adretten jungen Herren aussteigt, der zwar auch nicht wirklich für ein System steht, aber kein schlechter Trainer ist. Also, der kann Spiele anzünden, vor allem für eine Hinrunde. Vielleicht hat man auch einfach, ja, komm, der Kerl macht das bis zum Sommer. Was ich vorhin gelesen habe, dass irgendein U17-Trainer von der Schalke kommen sollte, wenn der kommt, kann ich natürlich nie sagen, was passiert, weil da habe ich keine Ahnung von. Aber Schalkes Chancen sind noch da, auch wenn sie schon einen deutlichen Rückstand haben nach vorne. Ein gewisser King Möwald, ich glaube, den kennt man, beschreibt sich selber als coolste Schwuppe auf Twitter, und dem kann ich absolut zustimmen. Fragt: Warum ist Ole Werner der geilste Trainer des Planeten? Das weiß ich nicht. Also, Ole Werner ist nur so geil durch einen gefälschten Impfpass von Markus Anfang. Ja, weil Markus Anfang. Im Nachhinein muss man Markus Anfang dankbar sein, weil er hat es geschafft, dass Bremen jetzt so erfolgreichen Fußball spielt. Nicht durch seine Leistung, sondern durch sein Fehlverhalten. Aber darüber, das ist jetzt nicht der Punkt. Also, er hat es geschafft, dass in Bremen wieder erfolgreicher Fußball gespielt wird. Und Ole Werner einfach unfassbar gut, was der da macht. Muss man einfach so sagen. Das ist wirklich gut. Spielt das stark. Weitermachen. So, dann gehen wir weiter. Rob 1893, 997 Rob. Einer von den Kollegen, mit dem ich gespielt habe, am Wochenende, cooler Typ, folgt auf jeden Fall mal. Fragt: Welcher der unten drin stehenden Vereine wird am ehesten noch den Trainer wechseln? Das ist eine sehr schwierige Frage. Weil wir haben dieses Jahr eine besondere Situation, dass wir Vereine haben, die sehr stark an ihren Trainern festhalten. Also, wir haben Fürth. Bei Fürth gibt es ja absolut keinen Grund, Trainer zu wechseln. Die spielen diese Saison wie erwartet mit Stefan Leitl und werden das auch durchziehen und mit dem in die zweite Liga gehen. Dann haben wir den VfB. Der VfB wird auch nicht Trainer wechseln, weil der VfB einen guten Trainer hat und man weiß, was man da hat. Hertha ist an dem Punkt eigentlich, wo man einen Trainer wechseln sollte, aber sie werden es nicht machen, weil Freddy Bobic ein arroganter Saftsack ist. Bielefeld könnte ich es mir vielleicht noch vorstellen, wobei Frank Kramer eigentlich gute Arbeit geleistet hat bei Bielefeld, auch in den letzten Wochen, weswegen ich mir nicht vorstellen kann, dass Bielefeld jetzt den Trainer entlässt. Augsburg hat Markus Weinziel, da wird auch nichts passieren. Und Gladbach hat 7,5 Millionen Euro für den Trainer gezahlt und stärkt dem Trainer auch den Rücken. Also die einzigen, wo ich es mir wirklich vorstellen kann aktuell, sind die Berliner, also die Hertha. Weil die einfach den falschen Trainer haben. Muss man so deutlich sagen. Das ist der falsche Trainer. Mit dem wird das einfach nichts. Deswegen, wenn Hertha noch. Also, wenn Trainer wechselt, dann Hertha. So, und dann noch die letzte Frage vom guten Dima hier. Frage, welchen schwäbischen Trainer holt Bobic als nächstes und warum wird es Markus Gisdol sein? Also, wir wissen ja alle, Freddy Bobic holt nur noch Trainer, Dinge und Trainer, die Stuttgarter Vergangenheit haben. Deswegen, ich glaube, es wird nicht Markus Gisdol. Ich setze mein Geld auf Hannes Wolf. Der hat zwar nicht direkt was mit Freddy Bobic zu tun, aber es ist trotzdem ein Stuttgarter. ja, da muss ich jetzt schauen, dass sie da mal irgendwas Fähiges rankriegen. Und sonst, weil sonst kommen sie da einfach nicht mehr raus da unten. Ja, ich würde sagen, an der Stelle war es das für heute. Andreas ist immer noch unterwegs mit seinem Problem, ich glaube, es hat sich so angehört, als hätte er eine Wasserflasche umgeworfen. Ich weiß es nicht. Also, jetzt mal noch so vorausgesagt, es ist wirklich ein unfassbar gutes Gefühl, mal wieder im Sieg ins Wochenende zu gehen oder durchs Wochenende zu gehen. Und wenn ich mich endlich freitesten kann, dann gehe ich auch mit einem wunderschönen Gefühl durch die Schule. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, bleibt gesund. Infiziert euch nicht mit Corona. Es ist wirklich nicht geil. Ich habe es selber getestet. Nicht empfehlenswert. Also haut rein. Tschüss.